Dieser Vortrag oder die nächste Stunde richtet sich eigentlich hauptsächlich an die Kolleginnen und Kollegen, die sich für Forschung, klinische Forschung interessieren, beziehungsweise für alle, die sich grundsätzlich für unethische Forschung oder unethische Medizin interessieren. Wenn man als Ärztin oder Arzt in die klinische Forschung geht, dann hat man ein grundsätzliches Dilemma immer schon gehabt, dass man einerseits als Arzt oder Ärztin den Hippokratischen Eid geschworen hat und sich hauptsächlich um die Gesundheit oder um das Leben und das Wohlbefinden der Patientinnen sorgen muss und ihnen die bestmögliche Diagnostik, bestmögliche Behandlung anzugedeihen. Das geht aber nur, wenn diese bestmögliche Diagnostik und Behandlung immer evaluiert wird. Und das geht aber nur, indem man Wissenschaft betreibt. In Wissenschaft und Forschung kann man nur dann betreiben, wenn man zum Beispiel Kontrollexperimente, Kontrollgruppen hat. Und da spießt sich schon, wenn Sie denken an Placebo-kontrollierte Studien, da kriegt dann eine Gruppe nur ein Placebo. Und das würde dann wieder dem ersten Punkt widersprechen, wo ich ja eigentlich allen die bestmögliche Behandlung, bestmögliche Diagnostik zuteilen habe. Also das ist ein inhärentes Dilemma und mit dem beschäftigt sich unter anderem die Medizinethik und im Konkreten die Ethikkommission, der ich mit einem Kliniker, dem Martin Brunner, gemeinsam vorstelle, das ist die Ethikkommission der Med-Uni Wien. Das ist eine reine Forschungsethikkommission. Ich möchte noch vorausschicken, es gibt die etwas bekanntere Bioethikkommission, die Vorständin, die Frau Dr. Trummel, die sich tatsächlich mit bioethischen Fragen wie wann fängt das Leben an, wann hört das Leben auf und was ist so dazwischen beschäftigt. Die Forschungsethikkommission der Med-Uni Wien und auch der anderen Med-Unis und der Länder und so weiter, die beschäftigen sich tatsächlich rein mit Forschungsprojekten. Dieses Dilemma gibt es eben schon eigentlich immer. Allerdings zum ersten Mal richtig aufgepoppt ist es vor 124 Jahren. Da hat nämlich der Herr Albert Neisser, den Sie kennen als Entdecker der Gonokokken, ein Experiment durchgeführt, das dann an die Öffentlichkeit gedrungen ist. Das Experiment war so, dass er Frauen, die zu ihm an die Klinik gekommen sind wegen irgendwelchen Problemen, Frauen, die Prostituierte waren, Frauen, die teilweise minderjährig waren, dass er denen das Serum von anderen, möglicherweise gesundeten Syphiliskranken gespritzt hat. Klingt sehr schlimm jetzt, war aber nicht das Problem, weil damals hat man noch keine Ahnung gehabt, was die Ursache war, wie die Behandlung war. Und kurz davor hat der Emil Behring dasselbe mit Diphtherie gemacht und hat das funktioniert, weil halt der Pathomechanismus der Diphtheriebakterien ein anderer ist. Was aber das Unethische daran war, dass diese Frauen nichts davon gewusst haben, er hat sie nicht informiert und dass er eben auch Minderjährige eingeschlossen hat. Es gab viele Diskussionen, es gab sogar einen Prozess, wo er verurteilt wurde. Und das Entscheidende, warum das hier oben steht, sind in Blau, das war zum ersten Mal, das hat in Deutschland stattgefunden, dass Richtlinien für wissenschaftliche oder klinische Experimente festgelegt worden sind. Und zwei wesentliche Punkte wurden damals schon publiziert. Das eine eben, dass man Patienten, Patientinnen oder prinzipiell Teilnehmerinnen nur dann einschließen darf, wenn sie vorher voll informiert sind und das auch freiwillig tun. Und das ist ein Prinzip, das nach wie vor gültig ist und hoffentlich immer gültig sein wird. Das zweite Prinzip, das festgelegt worden ist, dass damals dass keine Minderjährigen für medizinisch-klinische Experimente verwendet werden dürfen. Das hat man lange Zeit durchgehalten, hat sich aber dann vor eh schon langer Zeit herausgestellt, dass das eigentlich nicht wirklich viel Sinn macht, weil eigentlich auch Kinder von Forschung profitieren und das hat sich dann geändert. Die nächsten Richtlinien, wieder in Deutschland, 30 Jahre später, in Lübeck, das war kein unethisches Experiment, das war eine schlechte Laborpraxis. Da hat man nämlich im Labor der Lübecker Kinderklinik, hat man gleichzeitig die TBC oder die Proben, TBC-Proben analysiert und auch gleichzeitig den Impfstamm, den sich die extra aus Paris damals geholt haben und versucht haben, da wirklich was Gutes zu tun damit, den gezüchtet. Und dieser Impfstamm ist dann kontaminiert worden mit den pathogenen Proben. Und da sind dann, glaube ich, über 100 Kinder an der Impfung verstorben. Also quasi, wenn Sie so wollen, ein Impfskandal, der war eigentlich nur auf die beengten Laborverhältnisse. Es gab auch nur eine, was ich weiß, technische Assistentin, die das gemacht hat. Also eigentlich nur schlechte Laborpraxis. Hat aber dazu geführt, dass dann wieder das Reichsgesundheitsamt noch schärfere Richtlinien oder mehr Richtlinien, eben 14 Paragraphen, auf Basis dieser 1900 erlassenen Richtlinien aufgesetzt hat. Geschichtlich für mich dann irgendwie immer sehr interessant, wie schnell sich alles umdrehen kann. 1933 sind die Nazis an die Macht gekommen. Sie wissen alle, was dann passiert ist, in Konzentrationslagern, in Kliniken mit Menschen mit Behinderung und so weiter. Und das ist weniger bekannt, dass es aber auch in den Nürnberger Prozessen aufgearbeitet wurde. Also dort sind nicht nur Politiker und Militärs, ist dort der Prozess gemacht worden, sondern auch den Ärzten, die tätig waren. Und das hat dann geführt zu dem Nürnberger Code, der wiederum auf diesen vorigen Richtlinien aufgebaut hat und der eigentlich in den Grundzügen nach wie vor bis heute gilt. Und man sieht da, weil Sie wissen wahrscheinlich, dass in den KZ also erstmal sind alle inhaftiert gewesen und es ist auch diese absurden Experimente sind auch an Kriegsgefangenen durchgeführt worden. Und das spiegelt sich heute nach wie vor wieder, dass im Arzneimittelgesetz und Medizinproduktegesetz dürfen Sie in klinische Prüfungen nach diesen beiden, also wenn Sie ein Arzneimittel prüfen oder ein Medizinprodukt prüfen, dürfen Sie keine Militärangehörigen oder keine Grundwehrdiener einschließen und auch keine Häftlinge oder inhaftierte Personen einschließen. Der nächste Schritt war dann 1964, die Deklaration von Helsinki, auf die ich dann gleich noch genauer zu sprechen komme. Dazwischen, aber weil ich eben diese KZ-Experimente angesprochen habe, es war eine Diktatur, da ist dann offenbar alles erlaubt gewesen. Das nächste Experiment, Tuskegee, ist in Amerika passiert, an und für sich eine Demokratie. Und das zeigt, kann man darüber diskutieren, ich weiß, demnächst, aber zeigt an und für sich, wie leicht Experimente oder klinische Studien, die an und für sich ursprünglich einen durchaus vernünftigen Charakter haben, dann plötzlich in was sehr Unethisches abrutschen können. Also begonnen hat diese Studie 1932, da gab es noch keine Antibiotika und die Therapie der Syphilis und andere Infektionskrankheiten war teilweise fast sogar schädlich. Also irgendwelche Injektionen von Metall, Quecksilberlösungen in die Harnröhre und so weiter. Und es gab auch gar nicht so viel Literatur drüber. Es gab nur eine wirklich angeblich große Studie, retrospektiv in Norwegen, über die Syphilis publiziert. Und dieser amerikanische Gesundheitsbund hat sich dann entschlossen, eine Beobachtungsstudie durchzuführen. Und halt Männer, insgesamt waren es 399, mit Syphilis einfach zu beobachten. Medizinisch zwar so gut es geht, irgendwie zu versorgen, aber im Prinzip einfach eine Beobachtungsstudie. Das war noch das Vernünftige. Dann ist es halt, die Auswahl der Männer war dann schon ein bisschen kritisch. Das war dann im Süden der USA, Alabama, Tuskegee. Die Männer waren alle Analphabeten, Baumwollpflücker aus der schwarzen Bevölkerung. Also denen konnte man eigentlich gar nicht vorlegen, irgendwas zu lesen und zu informieren. Man hat sie sowieso nicht informiert, man hat ihnen nur erklärt, sie haben schlechtes Blut und hat auch aber dann irgendwie argumentiert, also sie sind das amerikanische Gesundheitssystem, hat jetzt nicht, also für manche einen super hohen Standard, für alle ist es ein bisschen verbesserungswürdig und damals sowieso. Und da haben sie dann trotzdem eine Art medizinische Versorgung bekommen, wurden also ständig kontrolliert, haben ständig Blut abgenommen, Proben genommen und so weiter. Also 1932 war es einigermaßen noch in Ordnung, aber dann in den 40er Jahren, glaube ich, sind dann die ersten Antibiotika auf den Markt gekommen und da ist mit diesen 399 Männern nichts passiert. Die sind sogar, hatten sich die Studienleitung dafür eingesetzt, dass sie nicht im Rahmen des Zweiten Weltkriegs, hat die USA eine Mobilmachung, also normalerweise haben die keinen verpflichtenden Wehrdienst, aber da gab es eine Mobilmachung und haben sie die sogar zurückgeholt. Weil bei der Mobilen, also wenn sie dann zum Militärarzt gegangen wären, hätten sie sofort festgestellt, Syphilis, Penicillinspritze und das Problem wäre damals eigentlich schon erledigt gewesen. Hat man sie wieder zurückgeholt und in der Studie belassen, sagenhafte 40 Jahre. Bis 1972 ist dann endlich die Studie gestoppt worden. Da gab es dann schon Jahre davor, gab es schon Berichte und Investigativjournalisten und sind auch viele ausgestiegen. Aber nichtsdestotrotz, die Studie hat 40 Jahre gedauert und die haben dann an die 30 Jahre keine vernünftige Therapie bekommen, obwohl es gegeben hätte. Haben das natürlich auch weitergegeben und so weiter. Geschichte, ich glaube, Bill Clinton war der Erste, der sich entschuldigt hat, offiziell, der erste amerikanische Präsident. Und unter Obama gab es dann die ersten Reparationszahlungen. Also das hat sich sehr, sehr lang hingezogen. Und USA im Gesundheitssystem nicht vielleicht ganz so toll. Deswegen habe ich dann auch noch unten in Grau Wiepeholm-Experiment. Also es geht auch in Schweden, oder das war sehr ähnlich. Wiepeholm-Experiment hat folgendermaßen war folgendermaßen, dass in einem großen Heim für behinderte Kinder in Lund auch begonnen mit einer vernünftigen Idee, wollte man das war angekündigt, den Einfluss von Vitaminen auf die Zahngesundheit feststellen. Das hat die Studienleitung der Regierung oder dem Gesundheitsamt mitgeteilt. Was dann tatsächlich passiert ist, war, dass die Kinder durften Süßigkeiten ohne Ende essen, ohne dass irgendeine Zahnhygiene stattgefunden hat. Kontrollgruppe war das Personal, die durften auch Süßigkeiten ohne Ende essen, vor allem so Lakritze, die sich dann so hübsch reinstopft und drinnen bleibt. Die Kontrollgruppe durfte, oder das Personal durfte aber sich die Zähne putzen, ist dann aber gleich wieder ausgestiegen, und Sie sehen, die Studie hat eh nur 2 Jahre gedauert, weil nach 2 Jahren hatten diese ganzen Kinder verfaulte Zähne, Abszesse etc. etc. Ist dann auch, glaube ich, gestoppt worden. Ja. Also selbst in Schweden gab es zu der Zeit Experimente, die nicht so ganz in Ordnung waren, beziehungsweise eigentlich ziemlich schrecklich sind und trotz eines sehr hohen sozialen Standards und einer sehr hohen sozialen Awareness. Und dass das jetzt nicht so Ausnahmen sind, deswegen habe ich es dann in Rot geschrieben, beweist in der Beecher Report, das ist eine Publikation von John Beecher, den er im New England Journal of Medicine veröffentlicht hat. Da hat er nämlich ausgewählte 50 Studien beschrieben, die alle ein ethisches Problem hatten, weil die Leute nicht informiert wurden, weil die Leute, die eine wirksame Therapie vorenthalten wurde, weil Sachen gemacht wurden, die medizinisch nicht wirklich notwendig waren, aber extrem invasiv waren. Er hat das zwar alles anonymisiert, aber das war nicht notwendig, weil das waren 50 Studien, die waren so bekannt, dass jeder wusste, worum es geht. Und die Auswahl, also und das waren nur 50, die er sich rausgesucht hat aus, glaube ich, 200, 300, die er gefunden hat in seiner Arbeit. Das heißt, der hat damals dann wirklich bewiesen, dass das eben nicht so die Einzelfälle sind, sondern dass das durchaus schon ein inhärentes Problem in der medizinischen Forschung sein kann. Und das hat unter anderem Belmont Report, der ist dann rausgekommen eben nach dem Tuskegee, das ist so eine Art Vorläufer, Helsinki-Degradation, der sich nur auf die USA beschränkt hat. Aber das hat dann die Degradation von Helsinki, die eben weltweit gilt und auf die ich dann in den nächsten Folien kurz zu sprechen komme, das war so ein Auslöser, warum dann tatsächlich endlich mal Regeln aufgestellt worden sind, an die sich die Leute eigentlich halten sollten. Zusätzlich gibt es dann eben noch Sachen, die erst in nicht, also letztlich, es ist auch schon wieder lange Zeit her, aber dann gibt es doch einen gewissen Sprung bis zu den Good Clinical Practice Kriterien von International Council for Harmonization, das ist eine Vereinigung möglicherweise eher der Industriestaaten, USA, Europa, Japan, die Pharmaindustrie macht damit, dass es eben einen einheitlichen Standard gibt, wie klinische Prüfungen ablaufen sollen. Die WHO hat sich beteiligt, indem sie aufgestellt hat, wie man diese Ethikkommissionen oder Internal Review Boards aufstellt. Und 2006 gab es auch so eine Initiative der EU, die, glaube ich, allerdings von Österreich noch nicht mal unterschrieben worden ist, wo es auch um bioethische Themen geht, die allerdings sogar ein bisschen weiter gehen als das bisher Gesagte. Sorry, falsche. Okay, also 1964 hat sich die World Medical Association oder der Weltärztebund in Helsinki getroffen. Die machen das einmal im Jahr. Mitglied ist die Österreichische Ärztekammer für Österreich und dort werden halt ethische Themen besprochen. Und 1964 haben sie dann diese Regelungen zum ersten Mal publiziert. Allerdings ohne, dass es eine Kontrolle gab. Da haben wir dann 11 Jahre gebraucht, um das festzustellen, dass es zwar gut ist, wenn man einen Satz von Regeln hat, der sich so ungefähr auf den Nürnberger Code bezieht, aber dass es nicht wirklich viel bringt, wenn sich das niemand anschaut. Und also 11 Jahre später, dann haben sie sich in Tokio getroffen, war der Jahrestag in Tokio, und da hat man dann festgelegt, dass es einerseits wesentlich ist, dass man, wenn man eine klinische Studie, eine klinische Prüfung macht, dass man das in einem Protokoll festlegt, sehr detailliert, und das Protokoll dann von einem unabhängigen Gremium beurteilen lässt. Das ist eben eine Forschungsethikkommission. Damals hat das also tatsächlich nur die Forschung am Menschen betroffen. Das ist dann im Jahr 2000, da haben sie sich in Edinburgh getroffen, erweitert worden, was zu einem unglaublichen Arbeitsaufwand für alle Seiten geführt hat, sowohl von Seiten der Antragstellerinnen, also von Seiten der Ethikkommissionen oder Behörden, dass es ausgeweitet wurde auf menschliches Material, das identifizierbar sein muss oder noch identifiziert werden kann, und auch Daten. Also heißt dann im Prinzip auch retrospektive Datenanalysen, die jetzt von Routinedaten gemacht werden, wo aber bekannt ist, wer das ist, muss man einer Ethikkommission vorlegen. Und auch eben Laborforschung, die einen direkten Zusammenhang mit Menschen hat. Das habe ich rauskopiert, ist der erste Punkt oder der erste Paragraph. Und zwar deswegen, weil also eine der meistgestelltesten Fragen von Diplomstudenten ist, muss ich meine Arbeit einer Ethikkommission vorlegen? Und im Prinzip ist im ersten Satz die Antwort drinnen, dass es erstens muss es sich um medizinische Forschung handeln. Da gibt es manchmal, vor allem im Public Health Bereich, gibt es da manchmal ein bisschen, oder gibt es im Graubereich, ist das jetzt schon medizinische Forschung oder ist das noch Wellness-Sache oder so. Aber im Prinzip muss es um medizinische Forschung gehen. Und entweder am Menschen, dann ist es sowieso klar, oder eben an identifizierbaren menschlichen Materialien und Daten. Das heißt im Prinzip, wenn Sie jetzt vom Roten Kreuz alte Blutbeutel bekommen oder Erythrozytenkonzentrate, wo eigentlich nicht mehr nachvollziehbar ist, gibt es auch keine DNA drinnen, wo man nachvollziehen kann, müssen Sie es eigentlich nicht einer Ethikkommission vorlegen. Ja, das könnten Sie auch so machen. Wenn Sie irgendwo Daten heraussaugen, wo keiner irgendwie mehr weiß, wem die gehören oder von wem die tatsächlich sind, müssen Sie eigentlich auch keinen Ethikkommission vorlegen. Wenn Sie eine Meta-Analyse machen, wo Sie Literatur scannen und die Daten aus der Literatur nehmen, müssen Sie eigentlich auch keine Ethikkommission befassen. Allerdings beobachten wir so in den letzten 5 Jahren so einen Trend, dass Journale das eigentlich immer verlangen, zumindest ein Statement. Und dann viele dann sich das doch vorlegen und dann halt ein Votum bekommen, obwohl es eigentlich nicht notwendig ist. Und ein sehr kurioser Fall ist es, der letzte Punkt dieser Deklaration ist, glaube ich, 37, der sich mit einem Fallstudium beschäftigt. Und ein Fallbericht ist jetzt auch nicht so prämeditierte Forschung und ist eigentlich auch nicht einer Ethikkommission vorzulegen. Aber selbst das Journal for Case Reports verlangt angeblich jetzt ein Ethikkommission-Votum. Das heißt, die müssen sich das, also im schlimmsten Fall können wir bei solchen Sachen einen Waiver ausstellen und das funktioniert dann. Also es ist so in den letzten 5 Jahren so der Trend, dass die Journale einfach nachfragen, auch die, wo es nicht notwendig ist, und dass halt Leute einreichen, obwohl es gar nicht notwendig wäre. Was muss eingereicht werden? Also die großen Sachen sind klinische Prüfungen nach Arzneimittelgesetz und klinische Prüfungen nach Medizinproduktegesetz. Und da hören wir eben immer wieder, dass ich schaue mir das nur an bei Leuten, die das sowieso benötigen. Ich schaue mir das nur an bei Sachen wie Aspirin. Das ist ja schon seit 100 Jahren registriert, das ist zugelassen, die brauchen das. Das ist unerheblich, ja? Auch bei Medizinprodukten, ob die CE zertifiziert sind oder nicht. Wenn man sich die Wirksamkeit, die AGES hat das einen hübschen Entscheidungsbaum auf ihrer Webseite, wo man das nachlesen kann, wenn man sich die Wirksamkeit, die Nebenwirkungen, alles mögliche anschaut, eines Arzneimittels oder eines Medizinproduktes, jetzt ist es eine klinische Prüfung und muss auch als solche eingereicht werden. Die einzige Chance, die man hat bei beiden Sachen, ist, dass man eine nicht interventionelle Studie macht. Das ist dann tatsächlich, früher hieß das Beobachtungsstudie, also tatsächlich, das sind eben Arzneimittel, die zugelassen sind, innerhalb der Zulassung verwendet werden müssen, also die Entscheidung, das sind tatsächlich Menschen, die das bekommen müssen und nehmen, und man macht keinerlei zusätzliche Maßnahmen, nicht mal eine simple Blutabnahme, eine zusätzliche ist erlaubt. Das Einzige, was erlaubt ist, aufgrund des Gesetzes und der Behörde ist ein Quality of Life Fragebogen, der halt ein paar Minuten dauert, wo ich etwas ankreuze. Das wäre als zusätzliche Maßnahme auch erlaubt, aber sonst ist nichts im Prinzip eigentlich nicht mal eine zusätzliche Blutdruckmessung, wenn man es genau nehmen würde. Das wäre eine nicht-interventionelle Studie. Und zum Beispiel Firmen machen das immer wieder mit ihren zugelassenen Medikamenten, weil sie da eben große Teilnehmerzahlen erreichen, ohne jetzt einen riesengroßen Aufwand und zum Beispiel seltene Nebenwirkungen herauszufinden. Und so NIFs werden dann nicht nur im Spitalsbereich oder im universitären Bereich gemacht, sondern ganz breit auch im niedergelassenen Bereich kann man sich das anschauen und kommt man dann eben durchaus auf Zahlen von fünfstellige Teilnehmerzahlen, wo ich dann auch sehr seltene Nebenwirkungen als Firma eventuell sehen kann. Sehr häufig gibt es Anwendung neuer medizinischer Methoden, wo man dann halt draufkommt, dass es um ein Medizinprodukt geht. Und Medizinprodukte können also nicht nur die klassischen sein, wie ein Stent, ein Pacemaker, eine Prothese, sondern medizinische oder Medizinprodukte können auch so Sachen sein wie eine neue Software für die Diagnostik in der Radiologie, können sein Apps, wie in der Onkologie sehr, sehr häufig verwendet, die dann teilweise auch Therapieentscheidungen treffen können. Und seit jetzt mindestens 1,5, 2 Jahren auch Artificial Intelligence, die als Medizinprodukt gelten. Wobei der letzte Bereich noch super grau ist. Also bei der Software ist es schon sehr klar, bei den Apps eigentlich auch schon, aber bei der AI ist es noch nicht klar. Weil solange ich noch was entwickle, ist es noch kein Medizinprodukt, aber wenn ich es dann anfange zu evaluieren, und das machen dann die meisten, da ist es dann eigentlich schon ein Medizinprodukt. Und keine neue medizinische Methode, wie es viele einrichten. So auch in den letzten 5 Jahren beobachten wir, dass die Leute unglaublich sammelwütig werden und das auch gerne selber tun und Biobanken einreichen. Da wollen wir eigentlich nur wissen, wann es gesammelt wird und wo es aufbewahrt wird. Brauchen aber keine Statistik. Allerdings die einzelnen Studien hätten wir dann gerne, damit es übersichtlich bleibt. Ah ja, und für die Biobank gibt es dann einen Consent von den Patientinnen, die halt dann zustimmen, dass damit Forschung betrieben wird. Aber die einzelnen Studien hätten wir dann gern wieder einzeln, da braucht man aber dann keinen Consent. Und dasselbe gilt auch für Register, das ist halt keine Materialsammlung, sondern Datensammlung. Und die retrospektiven Analysen mit der Statistik sollten dann einzeln eingereicht werden. Grund deswegen, weil so vor 20 Jahren gab es noch wenige Register oder kaum welche und wenige Biobanken, waren dann meistens zusammen. Und da gibt es eine Studie, die ich im Kopf habe, das ist eine Onko-Studie, die eben so begonnen hat. Und das ist dann immer mehr und mehr und mehr geworden. Und also am Schluss, die Teilnehmerinformation war komplett unübersichtlich. Also da wusste dann echt wirklich niemand mehr, inklusive den Forschern, für was da jetzt wann wie zugestimmt wird. Und deswegen versuchen wir das an der MedUni Wien irgendwie so aufzutrennen. Fragebogenuntersuchungen, wenn es um medizinische Forschung geht, sind im Prinzip, also das Public Health Bereich betrifft, das sind auch einzureichen. Und ich weiß nicht, ob es eine Besonderheit der MedUni Wien ist, aber an und für sich nicht gefordert von der Deklaration von Helsinki sind Postmortem-Untersuchungen. Also die Präparate, die drüben, ich weiß nicht, wo die Richtung ist, an der Anatomie gesammelt werden, wird auch Forschung betrieben. Ist an und für sich nicht am Menschen, ist auch jetzt nicht mehr am identifizierbaren Material in dem Sinne. Mein Vorgänger oder unser Vorgänger, Professor Singh, hat mir erzählt, es gab mal eine Studie, wo sie diese Leichen als Crash-Test-Dummies verwenden wollten. Das entspricht nicht so ganz dem Totenruhegesetz. Und deswegen hat damals die MedUni Wien beschlossen, dass auch die Studien, die in Anatomie mit den Präparaten durchgeführt werden, dass die auch der Ethikkommission vorgelegt werden. In Österreich haben wir leider kein Gesetz, das alles abdeckt, sondern wir haben etliche Gesetze, die nur einen Teil abdecken. Eben das schon erwähnte Arzneimittelgesetz, AMG, das Medizinproduktgesetz, MPG, das jetzt vom europäischen Gesetzgebung mehr oder weniger überstrahlt wird. Das ist CTR, die Clinical Trials Regulation, die Arzneimittelforschung in Europa jetzt regelt. Und MDR ist Medical Device Regulation, die das auch regelt, aber noch nicht so in Kraft ist wie die CTR. Das heißt, im niedergelassenen Bereich gibt es eigentlich nur, müssen sich Ärztinnen nur, die forschen wollen, eigentlich nur an diese Gesetze prinzipiell mal halten Und in Wien ist leider die Situation so, dass wenn Sie jetzt eine Privatpraxis oder eine Praxis haben und Sie wollen dort forschen, dann haben Sie eigentlich keine Ethikkommission, zu der Sie im Moment gehen können. Weil die Stadt Wien findet, Sie müssen eben, sind gesetzlich nur verpflichtet, diese Studien, die unter das AMG und MPG fallen, zu bedienen. Und alle anderen nicht, weil dafür gibt es kein Gesetz. Wenn Sie es im Spital machen, in einem Wiegespital, dann ist das in Ordnung, weil dann gibt es das KAKUG und da steht auch, also steht auch die Ethikkommission drinnen. Also die Ethikkommission sind erwähnt in diesen vier Gesetzen und dann für die Unikliniken im UOG, da steht genau drinnen, dass eine Ethikkommission einzurichten ist. Wer da drinnen sein muss, komme ich dann auch gleich dazu und viele andere Paragraphen noch. Das heißt, wenn Sie in Wien niedergelassene Ärztin oder Arzt sind und forschen wollen an einem sonstigen Projekt, dann kommen Sie meistens eher an die MedUni Wien und können sich dort Ihr Votum holen und je nachdem. Es ist eh nicht so viel, aber trotzdem, also in anderen Bundesländern weiß ich nicht, wie es ist, glaube ich, ist es nicht so, die sind da nicht so streng. Eben, wie gesagt, Ethikkommissionen sind dann auch im Krankenanstalt- und Kuranstaltengesetz verankert. Deswegen sind die Spitäler in Wien abgedeckt, oder zumindest die, die in WIGEF sind und einen Vertrag haben. Und an Universitätskliniken ist das sowieso klar. Im UOG steht es auch fix drinnen, dass eine Universitätsklinik oder eine medizinische Universität eine Ethikkommission einzurichten hat, gesetzlich verpflichtet ist. Wer ist da jetzt drinnen? Also es gibt bei denen, die ich kenne, gibt es immer ein ausgewogenes Verhältnis Männer und Frauen. Es muss jemand anwesend sein mit Jus Practicandi. Mit Uni Wien deckt das die klinische Pharmakologie ab. Sollte jemand dabei sein, entweder intern, an der MedUni Wien haben wir Gott sei Dank kein Problem, wir haben an die 140 Mitglieder, 80% sind Fachmitglieder in den einzelnen Disziplinen und das geht runter bis zum Beispiel zur Neonatologie, die interne ist mit allen Fächern vertreten, die man für die jeweiligen Projekte benötigt. Kleinere Ethikkommissionen lösen das so, dass sie externe Gutachten anfordern von der Fachspezialität. Wenn es um eine Arzneimittelprüfung geht, dann muss jemand, ein Pharmakologe und jemand aus der Pharmazie, von der Apotheke anwesend sein. Wenn es um eine Medizinproduktstudie geht, ein technischer Sicherheitsbeauftragter oder Beauftragte. Immer anwesend, also zum Stock gehört Vertretung der Gesund- und Krankenpflege, jemand von der Statistik, eine Juristin, in unserem Fall sind es, ja, ist sogar jetzt ein Jurist dabei. Patientenvertretung übernimmt üblicherweise die Patientenanwaltschaft. Da gibt es in jedem Bundesland gibt's eine, bei uns gibt es in Wien eine, die sehr, sehr gute und sehr gerne Mitglieder stellen. Eine Vertreter oder Vertreterin einer Behindertenorganisation. An der MedUni Wien haben wir einen Seelsorger und eine Seelsorgerin. Und dann noch einen Vertreter oder Vertreterin einer Seniorenorganisation. Also die sind haben immer anwesend zu sein bei jedem Projekt und mitzustimmen. Sie sehen also, es gibt so die eine Hälfte sind medizinische Fachmitglieder und die andere Hälfte sind medizinische Laienmitglieder. Und das ist auch der Sinn einer Ethikkommission, das nicht nur aus der medizinischen Sicht zu sehen, sondern aus der Sicht aller Menschen, vor allem der, die dann als Teilnehmerinnen in einer Studie mitmachen und eigentlich keine Ahnung von Medizin haben sollten oder können. Ja. Und dafür sind dann die anderen auch da. Und das muss man sich immer im Kopf hören, falls man mal einen Antrag stellt oder zu einer Ethikkommission geht, dass man das nicht für seine Peers macht, nicht für seine Kolleginnen, sondern eben für wirklich alle, die man da einschließen möchte. Und dementsprechend sollten auch die Anträge verfasst werden. Schon erwähnt, eine Ethikkommission beurteilt ein Versuchsprotokoll mit den entsprechenden Amendments, wenn notwendig. Das ist das eine, das ist eben mehr so die medizinische Fach- oder eher die medizinischen Fachmitglieder. Und auf der anderen Seite eben die Information für die Patientinnen. Und das sind dann eher die Laienseite, die das macht, ja, die Juristen und die ganzen Vertreter. Die medizinischen Fachmitglieder kontrollieren das so, ob das einfach fachlich stimmt. Aber im Prinzip, ich überlasse das dann wirklich ausschließlich den Laienmitgliedern, die dann die Formulierungen, das verstehen, das ist unverständlich und so weiter machen. Information und Einverständniserklärung ist juristisch eigentlich getrennt, aber praktisch immer eigentlich ein Dokument, wo am Anfang die Information ist und am Ende ist dann eine extra Seite, wo man das dann unterschreibt, dass man einverstanden ist. Also das sind die zwei Pfeiler, die absolut passen müssen. Und dann können halt noch Sachen dazukommen, wie Rekrutierungsmaterial, das halt so neutral wie möglich sein sollte. Egal, ob das jetzt Annoncen in der Zeitung sind, in sozialen Medien oder einfach simple Plakate, die im AKA aufgehängt werden. Wenn es gibt eine Prüferinformation, Informationen über die ganzen Verträge, Zahlungen, was die Klinik bekommt, was die Prüfärzte bekommen, was die Teilnehmerinnen bekommt und so weiter. Dann die Qualifikation, da habe ich extra deswegen rein, weil das manchmal ein Problem ist. Also es gab immer wieder Klagen, warum man seinen CV hergeben muss, wenn man eine Diplomarbeit betreut. Steht alles so in der Deklaration von Helsinki drinnen? Also dass man eine Ethikkommission muss die Qualifikation des Prüfers oder der Prüferin beurteilen. Und das kann man halt am einfachsten und am besten, indem man einen CV, der unterschrieben und datiert ist, damit das auch juristisch beglaubigt ist, kann man halt nur so, oder das ist die einfachste Art, das festzustellen. Also, und Patientenprüfbögen und so weiter. Also, und was ich auch noch mal, also es gibt natürlich eine extreme Vertraulichkeit. Also, Ethikkommissionssitzungen sind sehr vertraulich, unter anderem deswegen, weil da wirklich Prüferinformation, Investigators Broschüre, das ist der heilige Gral einer Pharmafirma, da steht alles drinnen über eine neue Substanz, die noch nicht registriert ist, wo es noch kein Patent gibt. Also wenn das rauskommt, ist das für die Firma natürlich ein enormer Schaden und das muss man ihnen versichern, dass das eben nicht passiert. Oder eben Sachen wie Verträge über Zahlungen. Prüfplan ist, glaube ich, wird jetzt mittlerweile schon sehr, sehr, sehr ausführlich gelehrt und viele schreiben auch Anträge an Grant-Organisationen für ein Stipendium und so weiter. Das heißt, hat eine Kurzfassung und einen wissenschaftlichen Abschnitt. Was aber viele dann nicht bedenken, eben diesen Laienteil. Das heißt, man sollte nicht, wir bekommen eben oft so einen FWF-Antrag als Prüfplan, oder ein Prüfprotokoll vorgelegt. Das ist zwar gut für den einen Teil, aber nicht für den anderen Teil, weil die Peers, die sich das anschauen im FWF, die interessiert nicht, wie viel Zeit die Teilnehmerinnen zusätzlich verbringen. Die interessiert es nicht, wenn sie da reinschreiben, sie nehmen jetzt 5 Liter Blut ab, weil sie brauchen das, dann wird das vermutlich vom FWF nicht weiter kommentiert werden. Zumindest nehme ich das mal so an. Aber natürlich von der Ethikkommission, ja, dass das irgendwie nicht geht. Ja. Oder wenn sie eben zum Beispiel auf der Psychiatrie, wenn sie Leute mit Fragebögen zusätzlich untersuchen wollen und das dauert 5 Stunden, dann kann es sein, dass dann der Psychiater sagt, also das ist einfach nicht in Ordnung. Ja. Und das sind eigentlich Fragebögen, denkt man, ja, das ist nicht invasiv, das ist eigentlich lächerlich als Maßnahme, aber unter Umständen kann das dann schon sehr belastend sein. Und das würde jetzt eine Organisation, die Geld für Forschung vergibt, jetzt nicht wahnsinnig interessieren. Aber die Ethikkommission natürlich schon. Und deswegen habe ich es auch rot, also diese ethischen Gesichtspunkte, die dann oft so schablonenhaft abgehandelt werden sollen, ist auch nicht so toll. Also ja, wir befolgen die Richtlinien der Deklaration von Helsinki. Und dass man sich tatsächlich Gedanken macht, was ist die Belastung für die Teilnehmerinnen. Nutzen-Risiko-Abschätzung muss man als Arzt und Ärztin sowieso jeden Tag machen, ja? Und in dem Fall halt noch besonders, ja? Weil es wird fast nie eine Manipulation geben, oder es gibt wahrscheinlich nie eine Manipulation, wo es nicht irgendwo auch ein Risiko besteht, und das will eine Ethikkommission eben auch dokumentiert haben, explizit, dass man sich Sachen, dass man den Einschluss von vulnerablen Gruppen wie Kindern oder dementen Menschen, dass man das rechtfertigt, begründet, Placebo-Gruppen begründet, dazu komme ich aber dann noch ganz am Ende dieses Vortrags. Also im Prinzip ist es so wie ein Antrag an eine Stipendienorganisation, allerdings mit diesem Zusatz, dass man das auch für Laien oder für die medizinischen Laienmitglieder und diese ethischen Punkte berücksichtigt. Also nur den FWF-Antrag uns zu schicken, ist zu wenig meistens. Eben, wie gesagt, das ist die Wissenschaft, das eine, und dann die Information der Menschen, die man einschließen möchte, ist das andere. Das muss freiwillig passieren, das muss informiert passieren und normalerweise sollte das in schriftlicher Form passieren. Man muss Gott sei Dank in Österreich das Rad eigentlich nicht mehr neu erfinden. Jede Ethikkommission hat eine Webseite und es gibt so ein Forum der österreichischen Ethikkommissionen. Im Moment ruht das so ein bisschen. Das heißt, alle, damals waren es 27, jetzt haben sich ein paar zusammengeschlossen, ein paar sind neu gegründet worden. Also ungefähr, das ist so die Anzahl von Forschungsethikkommissionen, haben dieses Template und haben das auch gemeinsam beschlossen. Das ist als Word-File auf jeder Webseite erhältlich. Und da muss man halt das dann einfügen, was zu einfügen ist. Also zum Beispiel in Blau den Originaltitel, der muss eben so stehen. Und der sollte in allen Dokumenten gleich sein, weil sonst sich die Juristin und der Jurist aufregen. Dann gibt es eine Erklärung, dass es sich um Forschungsprojekt handelt. Das ist ein Satz, den sich eben alle überlegt haben. Da waren sehr viele Juristinnen und Juristen beteiligt und den lässt man einfach so stehen. Was sie halt einfügen müssen, Zweck und Ablauf und die studienbezogenen Maßnahmen, das sind halt alles Dinge, die sie dann laienverständlich, medizinisch laienverständlich beschreiben müssen und so weiter und so fort. Also die Schwarzen sind die, wo man relativ wenig ändern muss, die einfach von den Juristinnen und Juristen so ausformuliert worden sind. Das sind Blau, ist das, was man halt individuell einfügen muss. Was sehr wichtig ist, Prüfungsteilnehmerinnen dürfen keine Kosten entstehen. Und das ist immer wieder ein Streitthema. Bin auch Mitglied oder Ersatzmitglied in St. Pölten und da tatsächlich jemand mal nicht gefunden, dass er nicht mal die Fahrtkosten ersetzt. Also es war eine Medizinproduktstudie, ich glaube es war ein Herzkatheter, der getestet werden sollte. Also in Wien ist es vielleicht jetzt nicht so dramatisch, weil wir mit der Straßenbahn hinkommen, aber in Niederösterreich, St. Pölten Krankenhaus, da kann man schon einiges an Fahrtkosten einberechnen und dieser Kollege hat das also längere Zeit nicht eingesehen, bis ihm der Vorsitzende, dort ist es ein Jurist, der Vorsitzende, ihm dann gesagt hat, schön, aber dann kriegt er kein positives Votum, weil das geht einfach nicht. Vor allem, die hatten auch keinen medizinischen Vorteil dabei. Also es war einfach ein Zusatzbesuch oder mehrere Zusatzvisiten, die nur studienbezogen waren, die aus medizinischen Gründen, kardiologischen Gründen nicht notwendig waren. Das heißt, die mussten extra in St. Pölten ins Spital kommen, um sich zu untersuchen zu lassen, also Fahrtkosten, Zeitaufwand. Und er wollte das ursprünglich nicht oder hat es nicht eingesehen, warum man das entschädigen soll, bis ihm dann der Jurist halt dann die entsprechende Antwort gegeben hat. Also es gibt immer wieder Leute, die das nicht ganz verstehen. Wie gesagt, in Wien kann man noch drüber reden, aber in Niederösterreich ist es eigentlich nicht tolerierbar, dass man als Prüfungsteilnehmer selber noch Kosten hat für Dinge, die einem medizinisch nichts bringen. Also wenn das ganz normale medizinische Visiten sind, in deren wo man dann halt zusätzlich vielleicht noch eine halbe Stunde studienbezogen was macht, wenn man das informiert wird, wäre das okay, dann würde das nicht gelten. Aber wenn das einfach nur rein studienbezogen ist, ohne einen medizinischen Vorteil für die Teilnehmerinnen, dann ist es eigentlich nicht einzusehen. Wie passiert das? Also die MedUni Wien hat 1200 Studien, Neueinreichungen im Jahr zu behandeln, deswegen müssen wir da so eine gewisse Rhythmus haben. Das heißt, wir brauchen einen Monat Vorlauf, damit sich alle Leute das anschauen können. Also es sind so ungefähr 100, 120 Neueinreichungen pro Monat oder zwischen 80 und 120 Neueinreichungen pro Monat. Dann kommt das in die Sitzung, wird besprochen. Nicht alle, manche kommen nicht in die Sitzung, wenn schon vorher eben Laborstudien, retrospektive Datenanalysen, die braucht man nicht in der Sitzung diskutieren, die werden im sogenannten Expedited Review-Verfahren erledigt. Zwischen 60 und 90 kommen dann in die Sitzung, das wird an einem Tag abgehandelt, die Arbeit wird üblicherweise schon davor gemacht und dann wird in der Sitzung nur mehr unklare Punkte behandelt. Und dann gibt es relativ selten ein sofort positives Votum, da muss nämlich wirklich alles passen und viele bekommen es deswegen nicht, weil sie noch keine Unterschrift drunter gesetzt haben. Also wenn das nicht ist, dann gibt es eben das zweite, ein Votum mit Auflagen, in dem Fall nur die Unterschrift. Ja. Und diese beiden, also ohne Auflagen akzeptiert und mit Auflagen akzeptiert, machen 88% letztes Jahr der Studien ausgemacht. Das heißt, es ist nicht schwierig, ein positives Votum zu bekommen. Also im Prinzip kann man sofort zumindest eins mit Auflagen bekommen. Und selbst wenn nur die Unterschrift fehlt, ist es halt leider eine Auflage. Die Auflagen müssen dann erfüllt werden. kommen zurück ins Office, aber werden nicht mehr von den Mitgliedern diskutiert, sondern das sind dann eben, ja, die Versicherungsbestätigung war noch nicht da oder ein paar Sachen sind noch zu klären von der Statistik, fehlt noch irgendetwas, das braucht er nicht in die Sitzung und wenn das dann passt, dann geht das rüber und man kommt ein positives Votum. Das dritte, abgelehnt, in der ersten Runde passiert so gut wie nie, weil wir eigentlich immer das zuerst mal eine schriftliche Vertagung machen, das wäre dann das vierte, um den Antragstellerinnen die Möglichkeit zu geben, auf das zu antworten. Heuer weiß ich, zwei Studien sind letztendlich abgelehnt worden. Eine ist jetzt neu eingereicht, es sind beide neu eingereicht worden, die eine hat jetzt tatsächlich ein positives Votum und die andere nicht. Das heißt, von 1200 Studien im Jahr zwei abzulehnen, ist jetzt nicht so aufregend, würde ich sagen. Also dieser schlechte Ruf, dass das mühsam ist und man kein positives Ethikvotum bekommt, ist durch nichts zu begründen. Ja.
Ja. Fragen, wer von euch ist von der Sigmund Freud Universität?
Die haben eine eigene Ethikkommission, was ich weiß. Ja.
Ich habe herausgefunden, dass ihr jetzt einen Antrag vorbereiten müsst, schriftlich. Und jetzt wollte ich nur wissen, aus Interesse, ist da ein Ethikantrag vorzubereiten, auch oder nicht?
Ja. Ja. Das wird dann eingereicht.
Okay.
Ja. Und manchmal gibt es eine Kollaboration, dann kommen sie zu uns oder zur Stadt Wien, kann auch sein. Wenn das in einem Wiegel-Spital gemacht wird, kann es auch sein. Ja, und wenn es und das heißt, abgelehnt, da gibt es eigentlich keine Prozentzahl. Ja? Das heißt, 12% werden dann vertagt, weil zum Beispiel wichtige Unterlagen fehlen. Ja? Weil man drauf kommt, das ist keine neue medizinische Methode, das ist eine klinische Prüfung nach MPG. Und da fehlt dann, viele Unterlagen fehlen dann natürlich, die notwendig sind von der Behörde und dann wird es vertagt. Und manchmal gibt es halt auch medizinisch-ethische Gründe oder es gibt manchmal Sachen, die so schlecht formuliert sind, dass man sich, also wenn sich dann die Fachmitglieder nicht auskennen und sagen, sie verstehen es nicht, dann ist es klar, dass sie es vertagen müssen und ein Protokoll verlangen, das auch für die Fachmitglieder verständlich ist. Aber das sind dann eben 12% und die... Und weil wir so viele Sachen haben, schmeißen sie, wenn nach zwei Perioden nicht reagiert wird, schmeißen wir sie raus, damit wir das nicht alles mitschleppen müssen. Aber üblicherweise schaffen die das dann, dass sie neue Unterlagen einreichen, dann wird es halt neu diskutiert. Im allerschlimmsten Fall gibt es halt noch eine Runde, wo jemand eingeladen wird, der das dann erklärt. Aber wie gesagt, bis auf ganz, ganz, ganz wenige kriegen eigentlich alle irgendwann einmal ein positives Votum oder würden eins bekommen, weil viele sind nach wie vor in diesem mit Auflagen akzeptiert. Heute habe ich eine Studie bekommen, die wurde letztes Jahr eingereicht, hat letztes Jahr schon ein vorbehaltlich positives Votum bekommen und heuer sind sie drauf, ein Jahr später haben sie erst dann diese Auflagen angefangen zu machen und das bleibt dann halt liegen und wir haben aber schon die 3 Jahre nicht reagiert haben, aber das ist okay, das können wir nicht beeinflussen, gibt keine Deadline dafür. Diese monatlichen Sitzungen beruhen auf dem früheren AMG und jetzt ist das nur im MPG festgehalten, dass man jede Ethikkommission, wenn sie eine klinische Prüfung nach MPG einreichen, ist im Gesetz so definiert, dass nach 5 Tagen die formale Überprüfung zu Ende sein muss und dass man ihnen sagt, das passt jetzt. Und dass sie dann, das wird da unten dann, und dass man dann innerhalb von 35 Tagen eine Nachricht oder ein Votum ausstellt. Und das geht sich mit monatlichen oder 5-wöchentlichen Sitzungen geht sich das aus. Die sind nicht öffentlich. Bei 60 bis 90 Studien laden wir nicht jeden ein. Die Stadt Wien macht das zum Beispiel, die lädt jeden ein. Da muss jeder, also im Moment sind alle WebEx-Sitzungen, muss sich einloggen und das erklären. Wir laden nur Leute ein, wo es wirklich absolut notwendig ist. Ja. Weiß nicht, alle 2 Monate wird sich jemand einloggen. Es gibt dann die Möglichkeit eines Clockstops und was auch nicht in der Deklaration von Helsinki, aber in den GCP-Kriterien festgelegt ist, dass Ethikvoten nur für 1 Jahr Geldgültigkeit haben. Das haben wir uns nicht wie ausgesucht und deswegen muss man das halt immer wieder verlängern. Ist halt unangenehm, weiß ich, weil ich muss das dann immer akzeptieren, was wir meistens machen. es passiert nicht wahnsinnig viel. Bei den sonstigen Studien, bei einer AMG-Studie, wenn sie es nicht verlängern, haben sie unter Umständen die Behörde am Hals und ihnen dann erklären, dass sie eine Major Deviation haben. Ja. Bis vor 2 Jahren waren AMG-Studien genauso wie bisher beschrieben, auch der Ablauf. Vor 2 Jahren hat die EMA dann das, oder wurde durchgesetzt, eine Clinical Trial Regulation. Das ist, Arzneimittelstudien werden nicht mehr in den Ländern einzeln eingereicht, sondern über ein zentrales Portal der EMA. Das sind hier die Vorteile aufgelistet, vor allem für Pharmafirmen, die multizentrische, multinationale Studien machen. Die brauche ich jetzt nur mal einmal einreichen. Nach Österreich kommt, also das, man reicht das in dem Portal ein, das von der EMA zur Verfügung gestellt wird. Dann schlägt das im BASC auf, das ist das Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen. Das ist der einzige Kontaktpunkt. Und das BASC verteilt das dann, oder gibt es weiter an die AGES, das ist mehr oder weniger ein Körper. Und die AGES verteilt es dann an die 5 Ethikkommissionen, die im Moment in Österreich nur Arzneimittelstudien sich ansehen. Es gibt sehr sportliche Zeitlimits, sowohl für die Beurteiler als auch für die Antragsteller. Es soll sehr transparent sein. Man sucht sich dann oft, wenn es multinational ist, ein Land aus. Das ist dann der sogenannte Reporting Member State, der dann die Hauptarbeit macht. Und als Member State Concerned kann man dann eigentlich nur mehr zustimmen oder grundsätzlich ablehnen. Das Ganze läuft jetzt seit 2 Jahren und hat wahnsinnig viele Probleme noch. Kombinationsstudien, das ist alles nicht gelöst. Also es gibt schon ein paar Vorteile, aber im Moment würde ich sagen, gleichen sich die Nachteile mit den Vorteilen noch aus. Wenn wir sehen, in 5 Jahren stehe ich vielleicht hier und sage, das ist eine ganz tolle Idee gewesen. Im Moment kämpfen alle, also sowohl die Antragsteller, als auch die Behörden, als auch die Ethikkommissionen in ganz Europa. Das ist der Vorteil wieder, dass man da in dem Bereich wieder etwas näher zusammenrückt und sich gut austauschen kann. Und alle erzählen einem dasselbe. Man ist immer der Böse. Also die Spanier hören, ja, in Deutschland ist es viel besser, die Deutschen hören, in Österreich ist es viel besser, ist halt zu mühsam. Und also. Aber der Vorteil ist eben, wenn man dadurch, dass man dann viel besser vernetzt ist, weiß man, dass jeder dasselbe hört und dass halt alle darunter leiden. So, ich komme jetzt schon dem Ende zu. Die besonders zu schützenden Personen, vulnerable Gruppen, sind mal Personen im Abhängigkeitsverhältnis. Das ist, glaube ich, ganz klar. Als Studierende sollte Ihnen der Vorstand, Vorständin nicht sagen, Sie müssen jetzt mitmachen, weil Sie sind im Abhängigkeitsverhältnis. Chronisch Kranke, vor allem chronisch Terminalkranke, sind eine vulnerable Gruppe, also gerade in der Onkologie, die schon die 3. Therapielinie hinter sich haben. Da kann man eigentlich nicht mehr, da habe ich schon Sachen gehört, ja, die sind bereit, alles zu tun. Und dann habe ich gesagt, ja, genau dafür gibt es eine Ethikkommission. Ja, weil das ist, also was Sie da planen, ist einfach viel zu. Das Risiko überwiegt den Nutzen wahnsinnig. Und auch wenn die alles machen, was sie sagen, das passt einfach nicht. Ja. Dann klarerweise nicht einwilligungsfähige, entweder dauerhaft durch Demenzerkrankung. Minderjährige sind zwar einwilligungsfähig, aber nicht gesetzlich. In Österreich ist so gelöst, dass das Kind also bis zum 18. Lebensjahr einwilligen muss und ein Elternteil. Und beide müssen das machen, wenn die Eltern nicht zustimmen oder ein Elternteil nicht zustimmt, dann geht es nicht. Aber auch wenn das Kind nicht zustimmt, und dann können sie auch nicht einschließen. Für temporär einwilligungsfähige Notfallsituationen, die kann man natürlich nicht schriftlich einwilligen lassen, die kann man gar nicht oft einwilligen lassen. Da gibt es aber dann die Möglichkeit, aufgrund dieser Notfallparagraphen in Österreich, eine Post-Hoc-Information. Das heißt, wenn die das überleben, dann sagt man, man hat sie eingeschlossen, ist das okay für sie, dass wir das verwenden? Und wenn sie nicht überleben, kann man die Daten trotzdem verwenden, weil das ja sonst ein wahnsinniger Bias wäre, wenn man alle Verstorbenen dann plötzlich aus der Studie rauslässt, dann würde es nicht gehen. Und eben nach Arzneimittel und Medizinprodukte, für Sonstige kann man schon in Gefängnisse gehen. Also es gibt genügend Studien der Psychiatrie oder Psychologie, die in Gefängnisse gehen und das anschauen. Aber für Arzneimittel gibt es eigentlich keine Notwendigkeit, Arzneimittel an Haftgefangenen auszuprobieren. Die sind nicht in einer besonderen Situation, pharmakologisch gesehen, dass man das nicht an anderen Gruppen auch machen kann. Und was halt immer der Fall sein sollte, dass man zuerst an der nicht vulnerablen Gruppe das durchführt. Und das hat man, glaube ich, ganz deutlich gesehen, oder an dem Covid-Impfstoff, der zuerst an den über 18-Jährigen gemacht oder getestet wurde, dann wurde er da zugelassen. Dann ist man, glaube ich, bis 14 oder 12 runtergegangen und mittlerweile ist man, glaube ich, auch schon bei den 2-Jährigen. Also gerade bei Kindern tastet man sich dann so stufenweise heran. außer es handelt sich um eine Krankheit, die nur bei Kindern auftritt. Da kann ich natürlich nicht vorher das an der nicht vulnerablen Gruppe der Erwachsenen testen, da muss ich tatsächlich zum Beispiel in der Neonatologie einfach schon dort anfangen. Und wenn das der Fall ist, dann schreibt man das rein oder argumentiert das und dann ist das auch kein Problem. Das muss natürlich nicht positiv sein. Und bei Nicht-Einwilligungssegen, ja, also bei Dementen gibt es auch die Möglichkeit des Erwachsenenvertreters, der das unterschreiben kann. Ja. Und es ist vollkommen klar, dass natürlich auch Studien an diesen vulnerablen Gruppen notwendig sind, ja, weil das sind besondere Bedürfnisse und dass auch dort Forschung passiert. Allerdings halt, und das erlaubt auch die Deklaration von Helsinki, allerdings eben unter besonderer Vorsicht und so weiter. Und der letzte Punkt ist eben Placebo-Gruppe. Wie kann ich ein Placebo argumentieren? Das eines der einfachsten Dinge ist, es gibt keine wirksame Therapie. Ja, also wenn das eine Krankheit ist, wo es nicht gibt, dann kann ich sagen, gut, probiere ich jetzt mal diese eine aus. Da gibt es eben Tierversuche zum Beispiel. Das ist auch so ein Ding, das damals in dem Nürnberger Code angefangen hat reinzuschreiben, dass Versuche an Menschen begründet sein sollten auf Versuche an Tieren oder mittlerweile heutzutage an Versuche an Zellen oder an In-vitro-Modellen. Und die andere Gruppe, die ist halt wahrscheinlich eh Standard of Care, wenn es nichts gibt. In der Onko ist es auch relativ einfach, weil da kriegen alle den Goldstandard und die eine Gruppe kriegt das neue Medikament und die zweite Gruppe das Placebo. Und das ist auch ganz üblich in der Onkologie, nicht nur eine Substanz zu verwenden, ist eher die Ausnahme. Meistens hat man mehrere, vor allem in der klassischen Chemotherapie, damit sich die Nebenwirkungen im Zaum gehalten werden und die Resistenzen hinten angehalten werden. Das heißt, er kriegt halt drei Substanzen von der klassischen Chemotherapie plus Placebo und die anderen drei Substanzen, klassische Chemotherapie und eine neue Substanz zum Beispiel. Also das ist eigentlich keine wirkliche Placebo-Gruppe, sondern nur ein Add-on und Therapie bekommt jeder. Wenn Sie im Gebiet des Schnupfens forschen, dann ist es, glaube ich, auch okay, dass man den Schnupfen einfach so übertaucht ohne Placebo, so 7 Tage ohne Behandlung, eine Woche mit Behandlung. Also wenn das sehr leicht ist. Der vierte Punkt war so ein Klassiker in der Rheumatologie. Da haben sich die Gesellschaften, die Rheumatologischen, gesagt, also 12 Wochen ohne Therapie oder 12 Wochen Placebo ist in Ordnung, weil das auch so, das kann man akzeptieren. Üblicherweise, wenn auch so ein Placebo zeitlich limitiert ist, muss aber trotzdem eine Rescue-Medikation bereitgestellt werden, wenn die Schmerzen einfach nicht mehr erträglich sind. So muss man eben auch in diesen ethischen Teil, sollte man hineinschreiben und argumentieren, ob das okay ist. Dann gibt es halt genügend, gerade bei Alzheimer gibt es jetzt schon Therapien, aber deren Wirksamkeit ist umstritten oder nur von sehr geringer Dings. Da ist es auch okay, wenn man eine Placebo-Gruppe hat. Und dann bei vielen ist halt der Placebo-Charakter so groß, dass es kaum ein Unterschied besteht. Gerade oft in der Schmerztherapie ist das oder bei Depressionen. Da ist dann oft kein Unterschied zwischen der Placebo-Gruppe, vor allem wenn die Studie schlecht geplant ist, und der Therapiegruppe. Also das wären so Sachen. Und auch die Deklaration von Helsinki hat das extra aufgenommen. Da gibt es ein ganzes Kapitel drüber, Placebo-Therapie, wie man das zu handhaben hat und wie man damit umgeht. Und damit bin ich eben wieder am Anfang meines Vortrags. Das auszugleichen, einerseits als Ärztin und Arzt, das nur das Beste für den Patienten, die Patientin zu wollen, und auf der anderen Seite aber auch Wissenschaft zu betreiben, um das Beste herauszufinden. Danke nochmal, Entschuldigung für die Verspätung und danke für Ihre Aufmerksamkeit.
Haben Sie Fragen?
Bitte.
Bei groß angelegten prospektiven Studien, die in der Onkologie gesehen, wo man jetzt eine neue Substanz angenommen testen möchte, man kommt zwischenzeitlich in einer zwischenzeitlichen statistischen Auswertung drauf, dass das neue Präparat deutlich überlegen ist.
Dann wird abgebrochen und alle bekommen das Medikament.
Okay. Ist das in der Helsinki-Deklaration so festgelegt? Oder?
Ich habe jetzt den genauen Wortlaut nicht, ja, aber das wird, ja, es ist sicher so festgelegt. Und es geht auch in die andere Richtung. Also in der Pharmakologie gibt es diese klassische CAST-Studie, wo Antiarrhythmika dann mehr Todesfälle verursacht haben als in der Placebo-Gruppe. Und da ist auch statt nach 3 Jahren, ist nach 1,5 Jahren abgebrochen worden. Und in der Onko, also es ist jetzt leider nicht an der Tagesordnung, das wäre schön, aber es kommt immer wieder vor, dass die Studien abgebrochen werden und alle dann auf diese neue Medikation gesetzt werden. Ja. Das ist dann auch, ich kann es nicht auswendig, die Medikation, aber das ist, irgendwo ist es sicher drinnen, ja. Und bei vielen Studien verlangt man auch, also gerade bei diesen großen, dass ein sogenanntes Data Safety Monitoring Board eingeschalten wird, manchmal sogar monatlich. Das ist ein ursprünglich, also eigentlich gemischt von Seiten, die Studie durchführen. Und dann gibt es aber auch den Teil, der unabhängig ist. Und der unabhängige Teil entscheidet dann letztendlich, ob die Studie fortgeführt wird. Da gibt es dann auch so eigene Formulare, wird fortgeführt ohne Modifikation, wird fortgeführt oder kann fortgeführt werden mit entsprechender Modifikation oder eben, wie Sie sagen, soll abgebrochen werden. Und es werden auch viele Studien, auch in der Onkologie, leider abgebrochen, weil sich eben nach einer gewissen Zeit, nach einer Interimsanalyse, kein Vorteil herausstellt. Und wenn man das halt schon nach einem Jahr sieht, dann gibt es eigentlich keinen Grund mehr, diese Studie weiterzuführen. Und das machen dann Firmen sehr häufig auch natürlich aus Geldgründen, weil so klinische Studien kosten unglaublich viel Geld. Ich habe jetzt nicht das riesige Mitleid mit der Pharmaindustrie, aber so eine Onkostudie mit der entsprechenden Diagnostik, da kann man schon so 20.000 Euro pro Patientin, Patient rechnen. Und wenn da so eine Studie, das mit 500 Leuten ist oder 1000 Leuten ist, und das ist nicht nur eine, um eine Zulassung zu bekommen. Also bei klinischen Studien, da fließt schon ziemlich viel Geld. Von der Pharmafirma an alle anderen. Ja. Also das muss man auch manchmal sagen. Auf der anderen Seite, ja, gibt es auch genügend Sachen, die Pharmafirmen machen, die dann nicht in Ordnung sind. Aber dafür gibt es eben Ethikkommissionen, hoffentlich.
Gibt es weitere Fragen?
Okay, dann bitte.
Bei Interventionen, die jetzt noch nicht von der Krankenkasse übernommen werden, wer übernimmt die Kosten?
Das ist eine gute Frage. Also der Sponsor. Der Sponsor ist für die Studie verantwortlich. Wenn der Sponsor die MedUni Wien ist, dann muss es die MedUni Wien machen. Wenn der Sponsor eine Firma ist, muss es die Firma machen. Wenn Sie persönlich Sponsor sind, dann müssen Sie machen. Außer Sie verhandeln das mit der Krankenkasse, das kann sein, aber das ist dann mehr so Sache der Rechtsabteilung. Ja. Aber der Sponsor ist für die Studie absolut verantwortlich, auch finanziell.
Bitte. Ethikkommission, wer entscheidet jetzt letztendlich, wer da drin sitzt, so zum Beispiel für die Fachärztinnen? Muss man da Primarier sein? Oder?
Nein, also entscheiden uns Martin Brunner und ich, also der Vorsitzende bei uns ist in der Geschäftsordnung. Wir sind bestellt vom, dass wir Vorsitzende sind, das wurde vom Senat abgesegnet, aber im Prinzip, also kann ich sagen, meine Herangehensweise oder die von Martin und meine Herangehensweise ist die, dass wir die schon bestehenden Mitglieder fragen, ob es da Vorschläge gibt, weil die müssen dann irgendwie zusammenarbeiten. Also die Frau Professor Mannhalter war mal Mitglied in dieser Ethikkommission. Als sie ausgeschieden ist, haben wir dann die anderen Mitglieder gefragt. Und es ist so, dass, also wir haben das gestern auch diskutiert, die Arbeit in der Ethikkommission ist eigentlich zusätzlich, ist unbezahlt, ist freiwillig. Und kommt gerade im AKH zu all dem, was man eh schon dort machen muss, Patientenversorgung, Administration, Forschung, Lehre dazu. Und die meisten sehen es trotzdem noch als Ehre an, dorthin zu kommen. Aber im Prinzip habe ich auch schon genügend Absagen bekommen, weil es irgendwie nicht geht. Ja, und dann schauen wir, dass wir jemanden kriegen. Also es ist keine politische Entscheidung, wie manche glauben. Es ist mehr, also die ideale Person einer Ethikkommission ist so im Mittelalter, wo man schon habilitiert ist, sich etabliert hat, zwar noch Forschung macht, aber nicht zu viel. Viele kann ich gar nicht nehmen, weil die würden ständig befangen sein, weil wenn man bei 90% der Studien in einer Abteilung mitmacht, dann bringt es nicht viel, wenn man in der Ethikkommission sitzt und eigentlich nur 10% beurteilen kann. Ja, und halt auch irgendwie Interesse und diese soziale Ader, dass man mal was auch gratis macht. Nicht umsonst ist es natürlich nicht, aber es ist halt unbezahlt. Die Abteilung bekommt jetzt 10 Lohnpunkte, hat mir die Bezirksrätin mitgeteilt. Also die Abteilung hat ein bisschen was davon, wenn jemand in der Ethikkommission sitzt, aber Sie persönlich hätten eigentlich nichts davon. Ja. Also das ist meine Herangehensweise. Wie es bei anderen ausschaut, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Aber es ist keine große Sache. Also da gibt es keine... Ich sehe auch jetzt keinen großen Andrang, dass Leute unbedingt da drinnen sitzen wollen. Ja.
Ein Kommentar von meiner Seite, der sich nicht auf die Auswahl der Mitglieder bezieht, sondern Sie haben darauf hingewiesen, dass es zunehmend weiter verbreitet ist, dass Journals direkt verlangen, dass an der Ethik oder ein Ethikvotum vorliegt. Nun, das hat häufig dazu geführt, dass die Antragsteller überrascht waren. Die haben ihr Paper eingereicht und waren dann überrascht, dass die Ethikkommission kein Votum abgegeben hat, weil gar kein Projekt eingereicht wurde. Und dann ist sehr oft an uns, ich war eben Mitglied in der Ethikkommission, das Projekt eingereicht worden mit dem Hinweis, aber sie brauchen schnell. Die Bewilligung.
Das ist auch ein Grund für die Ablehnung, weil man eben das vorher machen muss. Die einzige Möglichkeit, die wir dann noch gefunden haben, dass man das als retrospektive Datenanalyse macht, aber nicht mehr als prospektive Studie. Also wenn schon was durchgeführt worden ist und tatsächlich, wir haben das mal bekommen, das Manuskript mit dem Stempel des Journals, Eingangsstempel des Journals, und die haben uns das einfach gegeben, die Studie wurde schon durchgeführt und dann haben wir gesagt, tut uns leid, also für das können wir kein Votum mehr ausstellen. Das ist auch, es kommt aber mittlerweile auch nicht mehr sehr häufig vor.
Ja, das war am Anfang halt, als es eingeführt wurde, waren viele überrascht.
Genau, ja. Also vor allem nach 2000, wo dann plötzlich, ja das, also vor 2000, wir haben ein Archiv, bis 2012 ist alles am Papier, ab 2012 ist dieses Portal der Ethikkommission. Und deswegen haben wir noch ein wahnsinniges Archiv. Und also von 1978 ist die Ethikkommission der MedUni Wien gegründet oder damals die Fakultät gegründet worden. Also 78 bis 2011, also 78 bis 2000 ist relativ wenig noch, ist das Archiv noch sehr, sehr schlank. Und dann geht es plötzlich enorm raus, ja, weil davor, also das ist dann nach 2000 ist die Anzahl der Studien dann wirklich enorm angestiegen und auch die Arbeitsbelastung für alle, also nicht nur für die Antragsteller. Okay, gibt es noch Fragen? Wenn nicht, dann nochmal Dankeschön.